Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Montag, dem 14. Februar 2011. Heute mit diesen Themen: Projekt Stadtgarten. Wie man ohne Garten zum Gärtner werden oder wie man den eigenen Garten besser nutzen kann. Wie jeden Montag führen wir ein längeres Gespräch mit einem besonderen Gast. Heute ist unser Kopf der Woche Michael Weiss. Der Faschismus-Experte wirft einen Blick auf die rechtsextreme Szene in den neuen sozialen Netzwerken. Am Mikrofon ist Michael Spahr. Schön, hört dazu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Kurznachrichten, heute von und mit Cheyenne Mackay.
Die Zusammenfassung des vergangenen Wahl- und Abstimmungssonntags. Die Waffeninitiative wurde verworfen, das heißt, Wehrpflichtige dürfen ihre Dienstwaffe auch künftig zu Hause lagern. Die Stimmberechtigten im Kanton Bern haben sich bei der Konsultativabstimmung über einen Neubau des AKW Mühleberg für dieses Vorhaben ausgesprochen. Das Resultat fiel mit 51,6% Ja-Stimmen relativ knapp aus. Der endgültige Entscheid für einen Neubau wird jedoch voraussichtlich erst in 2 Jahren gefällt, dann gibt es eine nationale Abstimmung. Im Kanton Bern bezahlen Autofahrende künftig deutlich weniger Steuern. Mit einer hauchdünnen Mehrheit hat sich der Kanton für die Volksvorlage ausgesprochen. Das bedeutet für den Kanton Bern Steuerausfälle von 120 Millionen Franken pro Jahr. Hinter den Volksvorschlag stellte sich von den grossen Parteien lediglich die SVP. Und der zweite Berner Sitz im Ständerat ist noch nicht vergeben. Am 6. März kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Im ersten Wahlgang erreichte niemand das absolute Mehr. SVP-Mann Adrian Amstutz lag mit 38,9% der Stimmen an der Spitze, gefolgt von der SP-Nationalrätin Ursula Wyss. Die FDP-Frau Christa Markwalder erreichte knapp 20% der Stimmen. Heute Abend entscheidet sich die FDP, ob Markwalder beim zweiten Wahlgang noch einmal antritt. Bei den Abstimmungen vom vergangenen Wochenende wurde in 12 Kantonen Vot-Elektronik-Versuche durchgeführt. Schweizweit haben über 177.000 Stimmberechtigte die Möglichkeit, ihre Stimme elektronisch abzugeben. Die Stimmbeteiligung über das elektronische System lag bei gut 14%. Insgesamt konnten auch rund 55.000 Auslandschweizer ihre Stimme elektronisch abgeben. Wie es in einer Mitteilung heißt, haben die Vot-Elektronik-Versuche die Anforderungen des Bundes vollständig erfüllt. In der Schweiz sind über 4 Millionen Personenwagen eingeschrieben. Das heißt, auf 2 Einwohner kommt mehr als ein Auto. Dies sind die Ergebnisse der Straßenfahrzeugstatistik des Bundesamt für Statistik BFS. Der gesamte Fahrzeugbestand wuchs auf über 5,7 Millionen Fahrzeuge an. In den vergangenen 20 Jahren hat sich der Bestand der Motorfahrräder mehr als verdoppelt. Die palästinensische Regierung ist nach Angaben des palästinensischen Fernsehens zurückgetreten. Dafür gab es allerdings noch keine offizielle Bestätigung. Der Rücktritt der Regierung soll eine Neubesetzung der meisten Ministerposten ermöglichen. Palästinenser Präsident Abbas werde den Ministerpräsidenten mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen, hieß es aus Regierungskreisen. Sein bisheriges Kabinett werde anschließend als Übergangsregierung funktionieren. Beobachter gingen davon aus, dass es sich um eine Reaktion auf die jüngsten Umwälzungen in der arabischen Welt handelt. Die Fatah-Organisation von Abbas hatte sich allerdings schon seit geraumer Zeit unzufrieden mit der Zusammensetzung der Regierung gezeigt. Das Exekutivkomitee der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO hatte angekündigt, dass im September Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in den Palästinensergebieten stattfinden sollen. Ein Sprecher der radikal-islamischen Hamas-Organisation erklärte jedoch umgehend einen Wahlboykott. Die offizielle Amtszeit von Palästinenserpräsident Abbas ist bereits vor 2 Jahren abgelaufen. Im Golfemirat Bahrain ist es zu Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und der Polizei gekommen. Oppositionsgruppen haben für heute zu Massenkundgebungen am Tag des Zorns in Bahrain aufgerufen. Sie fordern mehr politische Mitbestimmung. Die Staatsführung ließ starke Polizeipräsenz auffahren, um Proteste im Keim zu ersticken. Die schiitischen Muslime stellen die Bevölkerungsmehrheit in dem Golfemirat Bahrain. Regiert wird das Land von einer sunnitischen Herrscherfamilie. Mehrere politische Gruppierungen der Schiiten unterstützen den Demonstrationsaufruf. Vertreter der regierenden Sunniten warnten vor einer Eskalation der Gewalt im Land. Die Regierung in Bahrain will mit Geschenken und politischen Reformen offenbar Proteste nach dem Vorfeld von Ägypten und Tunesien abwenden. Gestern kündigte die Regierung an, die Medien künftig weniger zu kontrollieren. Zuvor hatte der König bereits jeder Familie in Bahrain ein Geldgeschenk in der Höhe von rund $2,700 versprochen. Der Blick aufs Wetter: heute bleibt es freundlich. Mit Sonne und einigen Wolkenfeldern steigen die Temperaturen im Flachland auf bis zu 10 Grad. Morgen ziehen bei bis zu 9 Grad Wolken auf, die einige Regentropfen bringen. Am Mittwoch bleibt's bewölkt, aber meist trocken, und der Donnerstag zeigt sich bei bis zu 10 Grad veränderlich mit einigen Regenschauern.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Bald kommt der Frühling und mit ihm auch die Gartenzeit. Viele Menschen hätten gerne einen Garten, leben jedoch gartenlos. Andere hingegen haben einen Garten, jedoch keine Zeit oder Lust, ihn zu bewirtschaften. Deshalb gibt's nun das Projekt Stadtgarten. Die Idee ist simpel. Wer ein brachliegendes Stück Grün hat, stellt dieses jemandem zur Verfügung, der oder die es dann bewirtschaftet. Mehr dazu im Beitrag von Cheyenne Mackay.
Die Stadt Bern ist eine relativ grüne Stadt. Überall gibt's Gärten, Hinterhöfe und Rasen. Doch nicht immer wird aus den Grünflächen auch etwas gemacht. Das soll sich nun ändern, und zwar mit dem Projekt Stadtgarten. Dieses wurde von der alternativen Linken Bern lanciert. Dazu Klingsor Reimann.
Die Idee ist, dass Personen, die in der Stadt wohnen und kein eigenes Land haben, aber gerne einen Garten möchten, bei Leuten, die einen Garten haben, aber den nicht brauchen oder einfach brach liegen lassen, die Möglichkeit bekommen, dort ihr Gemüse anzupflanzen. Das heißt, Personen, die einen Garten möchten, aber keinen haben, sollen so die Möglichkeit bekommen, einen zu bewirtschaften.
Die brachliegende Grünfläche der Stadt Bern soll biologisch bewirtschaftet werden. Ab dem Frühling sollen Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner mit den Pflanzen beginnen.
Für uns ist es halt wichtig, dass sie das so weit wie möglich biologisch machen und den Garten irgendwie nachhaltig oder wertvermehrend bewirtschaften. Aber was sie da anpflanzen, das ist ihnen überlassen. Unsere Idee ist eigentlich schon, dass Gemüse angepflanzt wird. Auf der anderen Seite, wenn sie natürlich Freude haben an Blumen, dann ist es durchaus auch okay.
Nebst dem biologischen Anbau von Gemüsen, Beeren oder Blumen auf brachliegendem Stadtgrün hat das Projekt Stadtgarten auch einen sozialen Aspekt. Nämlich dadurch, dass es keine herkömmlichen Miet- oder Pachtverträge geben soll.
Sondern dass eher sowas wie das Soziale als Austausch oder dass ein Teil der Ernte abgegeben wird oder dass die Person, die den Garten dann bekommt, mal Abendessen kocht oder irgend sowas. Also eher in die Richtung von symbolischem Beitrag oder sozialer Austausch, der da entstehen könnte. Nicht unbedingt über finanziellen Austausch.
Das Projekt Stadtgarten will die nachbarschaftlichen Beziehungen fördern. Denn diese gingen in der Stadt oft unter und man kenne sich kaum, obwohl man im selben Quartier lebt. Mit dem Anbau von Gemüse im eigenen Stadtgarten will die alternative Linke auch einen Beitrag zur Ernährungssouveränität leisten. Denn wer selbst angebaute Lebensmittel konsumiert, weiß auch, woher diese stammen.
Dass eine Kontrolle entsteht über das, was ich esse oder das, was die Person isst, die dann den Garten bewirtschaftet, einfach aus der Idee heraus, dass wenn sie im Supermarkt irgendetwas kaufen, dann wissen sie nicht, woher es kommt, sie wissen nicht, wie die Arbeiter behandelt wurden, die das hergestellt haben und so weiter. Also dass sie mehr Mitbestimmungsrecht oder auch Kontrolle über das erlangen, was sie essen.
Sagt Klingsor Reimann vom Projekt Stadtgarten. Bernerinnen und Berner, die über eine brachliegende Grünfläche verfügen oder die eine solche bewirtschaften möchten, finden mehr Informationen im Internet. Den Link gibt's dazu auf unserer Seite www.rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
Sind soziale Netzwerke bereits Teil unserer Realität? Vertreten Menschen auch in der realen Öffentlichkeit die Ansichten, die sie auf Facebook oder anderen Netzwerken teilen? Und was passiert mit neonazistischem Gedankengut, wenn es so einfach zugänglich wird wie im Internet? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Michael Weiss vom Antifaschistischen Pressearchiv und Bildungszentrum in Berlin. Michael Weiss ist unser Kopf der Woche. Cheyenne Mackay hat ihn getroffen.
Man findet auf Facebook ohne Hindernisse jegliche offene Seiten mit rechtsextremen Inhalten. Und man findet dann auch ganz schnell Profile von Menschen, die unverhohlen ein Hakenkreuz im Profilbild haben. Ist das überhaupt legal, mit solchen eindeutigen Profilen sich da zur Schau zu stellen?
Die Gesetzeslage ist sicherlich in den einzelnen Ländern unterschiedlich. Also Schweiz bietet mehr Freiheiten, was die Verbreitung antisemitischer Propaganda angeht beispielsweise oder das Zeigen auch von nationalsozialistischen Symbolen. Aber oftmals bewegen wir uns da ja auch in einer rechtlichen Grauzone, weil es ja rechtlich noch hundertprozentig geklärt ist, inwieweit das private Räume sind.
Haben denn die Betreiber sozialer Netzwerke da gar keinen Spielraum, sowas zu löschen?
Doch, den Spielraum haben sie sicherlich. Also sie können ja auch bestimmen, wen sie da reinlassen und aus welchen Kriterien sie Leute rauslöschen. Aber man merkt ja da ganz große Unterschiede. Ich meine, Facebook, MySpace zum Beispiel, das sind ja Sachen, die ihren Sitz in den USA haben, wo man sehr schnell sehr viel toleranter ist, wie beispielsweise in Deutschland bei der Plattform Wer kennt wen, die schon löscht das, was geht oder beziehungsweise was zu sehr, also zu offen nazimäßig ist, das wird dann schon gelöscht. Aber auch da ist ja dann die Tendenz, das ist ja immer nur ein Reagieren. Das heißt, die melden sich dann morgen wieder an und kodieren das alles und dann geht dasselbe bei einer Person wieder von vorne los. Also die Spielräume werden teilweise genutzt, aber teilweise sind die Betreiber natürlich auch daran interessiert, möglichst viele Leute in ihren Netzwerken zu haben und man ist entsprechend tolerant dann.
Wenn wir jetzt bei Facebook, dieser riesigsten Plattform aller sozialen Netzwerke, bleiben, da schreiben die Leute unverhohlen irgendwelche Parolen, die jeder lesen kann. Wie ernst sind denn solche Äußerungen zu nehmen? Ist das kindlicher Unfug? Ist das einfach so dahingeschwafelt oder muss man solche Äußerungen wirklich auch ernst nehmen?
Na, die Motivationslage der Einzelnen, die ist natürlich sehr unterschiedlich. Also da sind natürlich irgendwelche 14-, 15-, 16-Jährigen drin, die sich dazu super Nazis aufblasen und dann auch Bilder reinstellen, wo man denkt, oh mein Gott, was sind denn das für gefährliche Leute? Und gerade bei Schweizer Neonazis stellt man fest, immer das Posieren auch mit Waffen, was da sehr häufig zu sehen ist. Also das ist natürlich so eine Plattform zur Selbstdarstellung. Und wenn man dann teilweise die Leute kennt, wird man feststellen, ja Gott, das sind kleine Jungnazis, die jetzt da irgendwie sich ihre Fantasiewelt auch letztendlich zeichnen. Aber es wird natürlich auch von organisierten Neonazis, auch aus den Nazi-Parteien, natürlich auch gezielt verwendet, um dort eben Propaganda und Meinungsmache zu betreiben.
Wie funktioniert denn das von einer rechtsextremen Partei oder einer Vereinigung? Was machen die, um auf sich aufmerksam zu machen, um neue Menschen für ihre Ideologien zu begeistern?
Beispielsweise Fußball-WM im letzten Jahr. Da gibt's dann so ganz große Gruppen, Fußballfanforen und alle WM-Fans und so weiter und so fort. Dann kommt einer mit der Frage, ja, gibt's denn auch gute Musik zur Fußball-WM? Der nächste Eintrag ist schon, ja, da gibt's eine tolle Band, Kategorie C. Also aber so eine extrem rechte Hooligan-Band ist, die aber Fußballlieder macht, ja. Und wo das dann binnen einer Sekunde Zehntausenden von Leuten Kategorie C beworben wird. Und dann hören sie sich das an, gucken, sich das auf YouTube an und sagen, das ist ja cool. Dann nach ein, zwei Tagen melden sich die ersten, ja, aber das ist doch eine Faschoband. Und dann geht's so richtig los. Ja, was, du hast doch keine Ahnung und so weiter. Also wirklich so auch in konzertierten Aktionen, dass dann alle auf den einhacken, der was gegen Kategorie C sagt. Und am Ende bleibt halt stehen, Kategorie C ist eine tolle Band, eine Hooligan-Band, ja, die Lieder zur Fußball-WM macht. Ja, dass das eine Nazi-Band ist, dass man da die Nazi-Szene unterstützt, wenn man ihre CDs kauft und ähnlich, ja, das ist dann ein Teil der Forumsteilnehmer, die sich dann im fünfstelligen Bereich bewegen, die da diskutieren und denen das zugänglich gemacht wird, dann gar nicht klar. Oder zweites Beispiel wäre in der Sarrazin-Debatte, wo sich dann auf einmal ganz viele Gruppen aus dem Boden schießen. Ja, Thilo Sarrazin hat recht, Thilo Sarrazin muss Bundespräsident werden und ähnliches. Wo dann auch ganz gezielt Neonazis in diesen Gruppen sind und diese Gruppen dann nutzen, um zu sagen, ja, Sarrazin hat recht, aber da gibt's Leute, die haben das schon vor 5 Jahren gesagt, die haben total gute Bücher geschrieben, müsst ihr euch alle durchlesen und dann halt die Bücher von Neonazis anbieten. Diese Mittel und Möglichkeiten haben sie.
Wird denn die rechtsextreme Szene durch solche sozialen Netzwerke auch gestärkt? Sie haben das gerade gesagt, es gibt eben verschiedene Nutzer, die einen, die sich da aufblasen, aber andere auch, die eben ganz gezielt da reingehen und da Propaganda machen. Hat sich die rechtsextreme Szene eine größere Plattform oder auch mehr Anhänger verschaffen können durch diese sozialen Netzwerke im Internet?
Die Frage, dass, wenn ich die beantworten könnte, wäre man einen Schritt weiter. Man kann das von zwei Ebenen aufsatteln. Zum einen, man stellt fest, es verlagert sich viel in den virtuellen Raum. Leute, die dann auf einmal 3 Stunden am Tag vor abwechselnd vor MySpace, Wer kennt wen oder eben Facebook sitzen, die gehen ja gar nicht mehr auf die Straße, um Politik zu machen. Und diese ganzen Gemeinschaften, die sich da virtuell bilden, die sind ja so unfassbar unverbindlich. Also da kann ich dabei sein und wenn ich keinen Bock mehr habe, bin ich halt nicht mehr dabei. Und was soll ich denn von einem Bekenntnis halten, was per Mausklick ist? Also wenn man sich da einer neonazistischen Gruppe anschließt per Mausklick, was soll man denn davon halten? Ist es heute möglich, per Mausklick organisierter Neonazi zu werden? Was wird von den Leuten sonst gefordert? Dass sie auf die Straße gehen, dass sie irgendwas anders machen? Es ist ja gar nicht mehr so. Ja, auf der anderen Seite stellen wir eben fest, dass es da halt unheimlich einfach ist, andere Leute auch zu erreichen. Und das sehen wir als ein ganz großes Problem. Gerade wenn man sich die vielen, die in Deutschland wirklich abertausenden Profile von Leuten anguckt, die dann ganz offen bekennen, ja, ich höre die und die Nazi-Bands als Musikgeschmack, dann wirklich auch Fotos reinstellen mit Symbolen, die wirklich eindeutig sind, aber dann auf ihrem Profil erkennbar ist, die sind integriert in eine ganz normale Alltagskultur von Sportverein, von Kirmesburschenschaft und Ähnlichen, dann verfließt dann so eine ganz normale Alltagskultur mit neonazistischer Identität. Und das trägt wiederum zur Normalisierung des Neonazismus bei. Und das wiederum fördert auch die Zugänglichkeit zum Neonazismus für die nächsten Generationen, für die nächsten Klicken. Und das sehe ich als enormes Problem.
Es verlagert sich in den virtuellen Raum und es geht ein bisschen weg von der Straße, wenn ich das richtig interpretiere. Wie ist es denn mit, dass man die Straße eben auf dem Internet organisiert? Kommen da mehr Leute zusammen, die dann schlussendlich doch auch sich zeigen, öffentlich?
Im Moment nein. Es ist noch keine signifikante Zunahme zu sehen, dass die Leute den Sprung aus dem Internet, aus den virtuellen Gemeinschaften auf die Straße in den wirklich Alltag so tun. Es ist so, dass Aufmärsche über Facebook, über Wer kennt wen beworben werden, dass sich ganz viele Leute einschreiben, aber dann stellt man fest, von den 200 Leuten, die sich da einschreiben, sind maximal 30, 40, die dann auch wirklich kommen. In absoluten Zahlen merken wir es nicht, dass mehr Teilnehmer auf Aufmärschen wären, dass da einfacher die Leute auf die Straße gekriegt werden.
Also noch keine neue rechte Gefahr durch die sozialen Netzwerke?
Doch, eine Gefahr besteht natürlich, ja. Und man muss sich einfach mal darüber klar werden, was sozialer Raum ist. sozialer Raum, das wird natürlich oftmals damit verbunden, ja, ein Raum, wo sich Leute treffen, wo sie reden, wo sie in die Augen gucken. Und man gerät leicht in Versuchung zu sagen, ja, das ist doch nur virtuell. Das ist doch so virtuell unverbindlich. Das spielt sich doch nur im Internet ab. Und das hat doch nichts mit dem Real Life zu tun. Jetzt wäre mal zu klären, auch soziologisch zu klären, ob nicht dieser Raum schon Teil des Real Life ist. Letztendlich. Und vor allem, wie nehmen das jetzt die nachfolgenden Generationen auf, die ja immer mehr in diesem virtuellen Raum, Räumen sozialisiert werden? Und die Frage, die man natürlich stellen kann, ist ja, wie geht das jetzt weiter? Werden wir in 3, 4 oder 5 Jahren Online-Aufmärsche haben? Wird die Nazi-Szene sagen, es regnet und Polizei sperren und ach, und dann die Antifa mit ihren doofen Fotografen, ja? Wir ersparen uns das Ganze, wir demonstrieren jetzt nur noch virtuell.
Und hätte das dieselbe Wirkung, als würde man auf die Straße gehen?
Das ist die große Frage, wie wirkungsmächtig ist das? Und die vermag ich wirklich nicht abschließend zu beantworten, ne? Weil da fehlen die Studien, da fehlen die Forschungen.
Gibt es da Anstrengungen, dass man das wirklich auch erforschen kann und Studien erstellen kann?
Anstrengungen gibt es. Also wir beschäftigen uns damit intensiv und versuchen auch wegzukommen davon, wie viele sind das und in welcher Region, sondern wie viele, sondern wirklich auch diese ganze Wirkungsmacht zu erforschen. Aber man müssen wir ja auch feststellen, dass uns da in den Antifa-Strukturen teilweise das Know-how fehlt und der wissenschaftliche Hintergrund dafür auch. Da müsste einfach viel, viel mehr von Soziologie kommen und die verpennen das Thema gerade ziemlich. Also es wird schon immer wieder darüber berichtet, aber das geht nur in sehr, sehr kleinen Schritten voran.
Kann man so zusammenfassend schon sagen, auch wenn man jetzt die Auswirkungen noch nicht so kennt, es ist aber definitiv einfacher, dieses Gedankengut unter die Menschen zu bringen und auch so verharmlost unter die Menschen zu bringen, eben rechtsextreme Sachen einfach einfließen zu lassen, als wäre es ganz normal.
Genau, das sehe ich auch. Es ist einfacher, Propaganda zu verbreiten, Meinung zu beeinflussen, Meinung zu machen im klassischen Sinne. Aber es ist kein Mittel, was jetzt so einen von durchschlagenden Erfolg, um Leute jetzt in diesen in engeren Kreis der Szene reinzukriegen.
Sagt Michael Weiss vom Antifaschistischen Pressearchiv und Bildungszentrum in Berlin über die rechtsextreme Szene und deren Gefahr in den sozialen Netzwerken im Internet.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's schon wieder, das Rabe Info vom Montag, dem 14. Februar 2011. Die nächste aktuelle Ausgabe des Rabe Infos gibt es morgen um 11. In der Redaktion war Cheyenne Mackay. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.